Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen im neuen Jahr. Und ich habe mir zum einen schon auch überlegt, wie soll denn die erste Predigt im neuen Jahr aussehen? Was sind so die Erwartungen? Weil da gibt es schon wahrscheinlich Erwartungen und Wünsche. Das sollte eine Neujahrspredigt sein. Das soll der Inhalt der Predigt sein. Vielleicht werde ich euren Wünschen entsprechen, vielleicht auch nicht. Und es wäre okay. Aber ich weiß, dass das, was wir heute Morgen miteinander erleben werden, zumindest für mich ein Segen sein wird. Das weiß ich. Christian hat es schon gesagt, wir haben uns als Ausschuss Gedanken gemacht über dieses Jahresthema und sind bei dem Thema FM gelandet, zu dieser freien Welle, die jetzt zur Verfügung steht, zu Follow Me. Und ich habe 4 Personen angefragt im letzten Jahr, könnt ihr euch vorstellen, während der Predigt ein Bild zu malen, zu diesem Thema oder zu dem, was ihr hören werdet. Und sie haben Ja gesagt. Und darum möchte ich diese 4 Künstler nach vorne bitten. Rebecca, Christian, Barbara und Maggie. Sie werden hier vorne Platz nehmen und sie werden während der Predigt malen, was sie bewegt zu diesem Thema. Und ich möchte euch Danke sagen für die Bereitschaft. Wisst ihr, als ich ihnen gesagt habe, wie lange die Predigt etwa dauern wird, haben sie gesagt, wow, das wird sportlich. Weil sie haben jetzt nicht 1 Stunde, 2 Stunden Zeit, um zu malen. Sie haben so lange Zeit zu malen, bis ich dann zu ihnen komme und sie fragen werde, und wo seid ihr gelandet? Spätestens beim Amen müssen sie fertig sein. Und darum ganz herzlichen Dank für eure Offenheit, für eure Bereitschaft. Und ich bin so gespannt, was wir gegen Ende der Predigt werden wir werden das hörende Wort miteinander erleben und wir werden Bilder miteinander sehen, um in dieses Thema Follow Me hineinzutauchen. Vielleicht so die Spur zu gehen auf die Reise miteinander. Und ich wünsche euch Gottes Segen. Und ich wünsche mir Gottes Segen. Und ich wünsche euch beim Hören. Und ich möchte gerne für euch und für mich gerne beten. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Sabbat, den du geschaffen hast. Für das Leben, das du uns schenkst, um dir und einander zu begegnen. Und ich danke dir, dass wir hören dürfen heute und wir dürfen sehen. Und wir dürfen dich erleben, Jesus Christus, als unser großer Herr und Heiland. Und ich bitte dich um den Segen für unsere 4 Künstler, dass du sie segnest und führst. Mich, Herr, wenn ich das Wort teile, uns alle, wenn wir zuhören, was du in unser Leben hineinsprechen möchtest. Amen. In Matthäus 4, Vers 19 heißt es, und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und sie folgten ihm nach. Wir lesen es in Matthäus 4, Vers 19. Die Rede hier in diesem Bibeltext, und es lohnt sich heute Morgen wirklich die Bibel aufzuschlagen, offen zu halten, dort wo wir sind, weil wir bleiben so auch bei diesem Text drin. Matthäus 4, Vers 19. Und es ist dort die Rede von Andreas und seinem Bruder Simon Petrus. Und dann 2 Verse später, im Vers 21, Matthäus 4, Vers 21, heißt es, und als er von dort weiterging, sah in einem Schiff 2 andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Hier wird berichtet, wie Jakobus und Johannes zu Nachfolgern werden. Und ich frage mich, funktioniert Jüngerschaft heute noch genau gleich? Wie erlebst du das? Wenn du diese beiden Verse hier liest, wenn du sie hörst und der spricht sie, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und da verließen sie gleich die Netze und sie gingen mit ihm mit. Welche Fragen kommen in dir auf, wenn du diese Verse liest, wenn du sie hörst? Ich frage mich, warum sind diese Männer bereit, alles liegen zu lassen und weiterzulaufen, mitzugehen? Warum sind sie bereit? Wie schafft Jesus es, diese Männer zu überzeugen Und wie hat er ihr Vertrauen gewonnen? Und ich frage mich auch, ist Missionsarbeit, so die Einladung in die Nachfolge Jesu zu kommen, heute immer noch so einfach wie zur Zeit Jesu? Er sagt, folgt mir nach und sie kommen. Sie gehen mit. Wie hat Jesus das gemacht? Was war die Vorgehensweise von Jesus? Wie sah die Evangelisationsmethode von Jesus aus? Wie können wir die Prinzipien von Jesus heute noch hier in unserer Gemeinde, in der Familie, im Freundeskreis erleben? Die Prinzipien von Jesus. Wenn wir diesen Text nur hätten, den wir gerade gelesen haben, oder diese Verse, dann könnten wir auf die Idee kommen, dass sich seit der Zeit von Jesus in Bezug auf die missionarischen Aktivitäten etwas grundlegend verändert hat. Damals war anscheinend Missionsarbeit extrem einfach. Jesus hat ein Wort gesprochen und die Menschen sind gekommen. Wie gerne würde ich das erleben? Eine Einladung und die Menschen kommen. Damals war es einfacher. Und Jesus spricht nur ein Wort und schon stehen die ersten Jünger da. Und heute hingegen ist es so schwer, Menschen zu Jesus zu führen. Wie erlebst du es? Ist es für dich einfach, Menschen zu Jesus zu führen? Ist es für dich einfach, selbst bei Jesus zu bleiben? Bei ihm zu verweilen? Als Bibelleser und als Bibelleser, die das Prinzip kennen, es ist auch gut, dass man den größeren Abschnitt vielleicht liest oder kennt, so den Kontext zu beachten, dann erleben wir mehr oder wir erfahren mehr. In den Evangelien gestaltet sich diese Aufgabe ein bisschen schwieriger. Wenn wir einen Text von Paulus lesen, dann können wir so den Kontext betrachten. Wenn wir aber einen Text aus den Evangelien aufschlagen, dann ist das ein bisschen schwieriger. Doch wenn wir nachforschen, dann entdecken wir diese gemeinsame Geschichte. Diese gemeinsame Geschichte, die diese Jünger schon haben mit Jesus. Und den Text, den wir in Matthäus 4 gelesen haben, ist nicht die erste Begegnung von Jesus mit den Jüngern. Ich möchte euch gerne ein paar Beobachtungen teilen, die mich bewegen zu diesem Abschnitt. Ich möchte gerne mit euch zu 1. Johannes 1, Vers 35 gehen. Johannes Kapitel 1, Vers 35. Es ist das letzte Evangelium, das wir in der Bibel haben. Johannes 1, und ich lese ab dem Vers 35 bis 39. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Es ist hier die Rede von Johannes dem Täufer. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und sie folgten Jesus nach. Und als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Ich bin im Vers 38. Und sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Und er spricht zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Also durch Johannes, den Täufer, ist Andreas mit Jesus bekannt gemacht worden. Und Andreas, der war ursprünglich ein Jünger des Johannes gewesen. Doch aufgrund des Zeugnisses von Johannes über Jesus, siehe das Lamm Gottes, suchen Andreas und ein weiterer Jünger, dessen Name wir nicht kennen, Jesus auf. Also als erstes haben wir den Andreas. Ich platziere ihn mal hier beim Klavier. Wir haben den Andreas. Andreas hat von Jesus gehört, hat ihn gesehen. Und ein weiterer Jünger, dessen Name wir nicht kennen. Und anschließend heißt es, sucht Andreas seinen Bruder Simon Petrus auf und sagt, hey, Simon Petrus, wir haben den Messias gefunden. Wir haben ihn. Und er führt sein Bruder zu Jesus. Somit kommt der nächste Name ins Spiel. namens Simon Petrus. Andreas geht zu Simon Petrus und sagt ihm, wir haben ihn, den Messias. Wir sehen, dass diese drei Menschen zu Jesus gefunden haben, weil sie jemanden kannten, der Jesus kannte. Und so entstand der erste Kontakt. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums wird von zwei weiteren Jüngern und ihrer Berufungsgeschichte berichtet. Und wir gehen jetzt in den Vers 43, also wir springen ein paar Verse, gehen in Vers 43 vom Johannesevangelium, Kapitel 1. Und dort heißt es, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Und Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Also Jesus erfindet Philippus, der aus derselben Stadt, aus demselben Dorf kommt, wie Andreas und Petrus. Und ich frage mich, warum findet Jesus ausgerechnet den Philippus? Warum? Dass Philippus gefunden wird, setzt ja voraus, dass Jesus ihn suchte, sonst würde er ihn nicht finden. Denn nur was gesucht werden kann, kann gefunden werden. Könnte es sein, dass es Andreas und Petrus waren? Könnte es sein, dass sie es waren, die Jesus aufgefordert haben, hey, den Philippus zu suchen? Die drei kennen sich vermutlich, alle stammen aus demselben Dorf. Ich meine, damals war es, jeder kannte sich in Hunzenschwil vor 2000 Jahren. Jeder! Hey, 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 widersprich bitte, du malst, ich rede. Das ist ja Wahnsinn, jeder kannte sich im Dorf. Das war üblich. Man hat sich gesehen, man hat sich eingeladen auf den Markt. Die frischen Gewürze, der Handel. Die Begegnungen, das war üblich. Könnte es sein, dass Andreas und Simon Petrus Jesus gebeten haben, hey, du, der Philippus, das wäre mal eine Begegnung wert. Denn es muss einen Grund geben, warum in diesem knappen Bericht ausgerechnet, und ich finde das so spannend, ausgerechnet erwähnt wird, dass Philippus genau wie Petrus aus Bethsaida kommt und Andreas. In diesem knappen Bericht wird das erwähnt. Zufällig? Ich finde es jedenfalls einen spannenden Gedanken. Gut, also nehmen wir Philippus dazu. Auf jeden Fall ist es so, dass Philippus, als er zum Nachfolger wird, nicht in ein ihm unbekanntes Umfeld kommt. Es ist nicht neu für Philippus, wer er sieht. Andreas und Petrus sind ihm vertraut. Da sind schon Beziehungen vorhanden zwischen ihnen. Und sobald Philippus mit Jesus bekannt gemacht worden ist, kommt wieder die nächste Beziehung ins Spiel. Und ich finde das spannend, die nächste. Ich finde das ein sehr wertvoller Gedanke. Wir kommen jetzt gerade nämlich zu dem Vers, den du, Christine, jetzt schon vorgelesen hast, nämlich den Vers 45 ist der Vers, den Christine erwähnt hat. Ich lese, oder magst du ihn gerade lesen? 45 und 46, Christine, bitte. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Du hast aus diesem Nest, ja, Nazareth. Und dann hast du, du hast dieses Wort gelesen im Vers 45, er war beeindruckt, hat das, Philippus, seine Art und Weise, wie er das gesagt hat, war, es war ein sehr wertvolles Wort. Er hat es begeistert, oder wie hat er das mitgeteilt? Er erzählte ihm begeistert, das heißt, er war Feuer, also, ich erzähle nur etwas begeistert, wenn ich Feuer und Flamme für etwas bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber sie waren begeistert. Oder er in dem Moment, Philippus. Und Johannes scheint uns hier ein Prinzip aufzuzeigen zu wollen. Ja, der erste Kontakt zu Jesus wurde zumindest bei diesen fünf Jüngern durch eine Person hergestellt. Das Prinzip scheint also Beziehung zu sein. Und ich bringe jetzt hier noch den Nathanael, wir dürfen den nicht vergessen. Auch wenn er gesagt hat, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen, bitte? Was kann schon Gutes kommen? Anscheinend etwas sehr Gutes. Was halten wir mal kurz inne? Was lernen wir für den Moment mal? Anscheinend scheint es, wenn wir Menschen vom Evangelium erzählen, scheint es eine gute Brücke zu sein, wenn ich den Personen in meinem persönlichen Umfeld die frohe Botschaft weitergebe, wenn ich sie mit Jesus bekannt mache, wenn sie durch mich, durch mein Leben, durch mein Zeugnis mit meinem besten Freund in Kontakt kommen. Durch mich, durch dich. Christine hat ein wichtiger Gedanke geteilt. Die Offenheit. Wenn die Offenheit nicht da ist, was mache ich? Aber ganz ehrlich, ich muss auch offen sein. Ich muss offen sein für die Führung. Darum habe ich ein bisschen davor schon erwähnt, bin ich offen, in diese Begegnung zu gehen und bei Jesus zu bleiben? Bin ich offen dafür? Nehme ich mir die Zeit? Gebe ich ihm diese Aufmerksamkeit dafür? Kommen wir zurück zur Berufungsgeschichte von Andreas, Simon Petrus, Jakobus und Johannes. Jesus geht also am Ufer des Sees von Galiläa entlang und er ruft in seine Nachfolge. Er sagt, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und ihre Antwort? Sie lassen alles liegen und sie folgen ihm nach. Sie lassen alles liegen. Weil? Warum? Warum tun sie das? Weil das nicht ihre erste Begegnung mit Jesus ist. Es ist nicht ihre erste Begegnung mit Jesus hier. Im Johannesevangelium haben wir bereits gesehen, dass Andreas durch Johannes den Täufer und dass Simon Petrus durch seinen Bruder mit Jesus in Kontakt kamen. Und wir müssen des Weiteren auch festhalten, Jesus ist zu diesem Zeitpunkt bereits getauft und er hat seinen öffentlichen Dienst schon begonnen. Er heilt Kranke, er wirkt Wunder, er lehrt. Die Hochzeit von Kanaan hat bereits stattgefunden. Und Jesus hat bereits in Judäa gewirkt. Jesus war genau zu diesem Zeitpunkt kein Unbekannter. Jesus war nicht unbekannt. Doch mehr als das, Johannes der Täufer hat ein klares Zeugnis abgegeben über seine Identität. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und eine letzte Hintergrundinformation. Wir lesen sie aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Da wissen wir, dass Jesus ein großes Wunder gewirkt hat, bevor sie aufforderte, ihm nachzufolgen. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte. In Lukas Kapitel 5, er sagt, geht bitte fischen. Es ist schon ganz, ganz lange her, da hat Barbara in einer Predigt diesen Filmausschnitt gezeigt von The Chosen, wo sie fischen gehen. Lange ist es her. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. So ein Bild ist schwierig zu vergessen. Weil Jesus sagt, geht fischen. Die Jünger haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Und dann kommt er daher. Sie waren schon wieder am Land und Jesus sagt ihnen, geht raus. Sie, hallo? Wir waren gerade. Und wir wissen, wenn wir fischen gehen, dann nachts. Und sie gehen. Und was passiert? Genau, sie müssen sogar noch ein zweites Boot. Ich finde das so, du hast gesagt, sie haben gar keinen Platz mehr, um im Boot drin zu sein, zu sitzen. Weil es so viele Fische hatte. Und sie mussten ein zweites Boot holen, rufen. Das geschieht in Lukas 5, 1 bis 11. Sie mussten ein zweites Boot rufen. Und nach diesem Wunder, danach sagt Jesus zu ihnen, und ich will aus euch Menschenfischern machen. Nach diesem Erlebnis. Erlaubt mir eine kleine Fußnote. Als die Jünger nach der Kreuzigung sich wieder ihren alten Berufen zuwandten, suchte Jesus sie erneut am Ufer des Sees. Was für ein Moment. Jesus stirbt am Kreuz und sie gehen ihren alten Berufen nach. Und er kommt wieder und er wirkt wieder ein Wunder mit Fischen. Und er bestätigt ihren Ruf. Sie sollen weiterhin Menschenfischer bleiben, sagt er. Wir lesen das in Johannes 21. Zurück zur ersten Berufung. Was helfen uns diese ganzen Hintergrundinformationen, die ich gerade mit euch geteilt habe? Was helfen uns diese Informationen? Sie helfen uns zu verstehen, warum die Jünger so prompt auf Jesu Ruf reagieren konnten. Alles liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Das Prinzip, das wir aus dieser Begebenheit ableiten können, ist, dass Jesus zuerst das Vertrauen gewinnt, bevor er eine Entscheidung von uns fordert. Das ist das Prinzip. Zuerst gewinnt Jesus unser Vertrauen, bevor er eine Entscheidung von uns fordert. Ein Zitat, das mich sehr begeistert, wenn es um Einladung, um Ruf und Nachfolge, um Mission geht. Ellen White schreibt in den Fußspuren des großen Arztes: Allein die Vorgehensweise Christi wird den wahren Erfolg garantieren. Der Heiland aber begab sich unter die Menschen als einer, der Gutes für sie wünschte. Er bewies sein Mitgefühl für sie, half ihren Nöten ab und gewann ihr Vertrauen. Erst dann, sagt er ihnen, folgt mir nach. Was heißt das? Wie hat Jesus das gelebt? Er hat Zeit mit den Menschen verbracht. Er hat Mitgefühl gezeigt, Interesse. Er hat ihre Bedürfnisse gestillt. Er hat Vertrauen aufgebaut. Und dann, sagt sie, hat er in den Ruf, oder hat er den Ruf ausgesprochen in die Nachfolge. Es führt kein Weg daran vorbei, Zeit mit Menschen zu verbringen. Hier, in der Familie, im Umfeld, die Bedürfnisse zu kennen. Und könnte es sein, dass wir nicht das Recht haben, Menschen das Evangelium zu verkünden, wenn wir nicht Zeit nehmen für sie, wenn wir uns nicht für ihre Bedürfnisse interessieren? Ich muss ja irgendwie die Zeit füllen, um ihnen die Möglichkeit geben zu malen, oder? Darum habe ich mir etwas Aktives noch überlegt. Sehr gerne. Ich habe mir überlegt, ich möchte, dass ihr auch teilen könnt, was euch jetzt bewegt an den Gedanken. Nachher im Gespräch haben wir die Möglichkeit, aber das vielleicht ganz kurz in einem Wort oder einem Bild zu teilen. Ihr seht, ich habe drei Blätter aufgehängt. Und das sind wie drei Themen. Und ich möchte euch einladen, einfach, ihr könnt zu jedem Blatt gehen, was ich schön finden würde. Aber ihr müsst nicht. Ihr dürft einfach auch sitzen bleiben. Es ist optional. Aber es wäre schön, aktiv euch teilhaben zu lassen oder zu sehen, was euch bewegt. Das erste Plakat dort hinten trägt den Titel: Was bedeutet Nachfolge? Was bedeutet Follow Me für mich persönlich? Was begeistert mich an diesem Thema Nachfolge, Follow Me? Für mich ganz persönlich. Das zweite Plakat hinten ist das Thema: Was bedeutet Follow Me für uns? Für uns als Chile, für uns. Was bedeutet das für uns? Und das letzte Plakat: Was bedeutet, oder ich möchte es anders formulieren, Entschuldigung, was fordert mich heraus bei diesem Thema Follow Me? Das challenged mich wirklich. Es hat Stifte dort. Ihr dürft selber einen Stift mitnehmen. Bitte bedient euch nicht hier vorne, das sind ihre Stifte. Und schreibt einfach hin ein Wort, ein Gedanke, was euch dazu bewegt. Das wäre jetzt eure Zeit, aufzustehen und festzuhalten. Und ich freue mich auf eure Gedanken, dass ihr das mit uns teilt. Ich möchte zum Schluss kommen. Dietrich Bonhoeffer sagt: Jüngerschaft ist nicht etwas, das man für andere tut, es ist ein Leben, das man mit ihnen teilt. Jüngerschaft ist nicht etwas, das man für andere tut, es ist ein Leben, das man mit ihnen teilt, sagt Dietrich Bonhoeffer. Das Jahresmotto ist eine Einladung, aber es ist auch eine Herausforderung. Es geht darum, die Einladung von Jesus ernst zu nehmen, ihm bewusst nachzufolgen. Doch was bedeutet dies ganz konkret? Was bedeutet das für mich persönlich? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Für dein persönliches Leben? Jesus hat nicht mit irgendwelchen Versprechungen gelockt. Du wirst reich und erfolgreich. Stattdessen hat er ihnen eine tiefere Berufung gezeigt, Menschenfischer zu sein. Und Jesu Vorgehensweise war immer direkt, sie war beziehungsorientiert und sie war visionär. Er hat den Menschen angesprochen, wo sie gerade waren, hat ihnen zugehört und hat ihnen gezeigt, dass ihr Leben einen tieferen Sinn hat. Und wenn wir jetzt diese Bilder mit uns nehmen oder auch die Gedanken euch einladen, auch heute Morgen selber noch an diesen Plakaten vorbeizugehen und das, was dort steht, einfach auf einen wirken zu lassen. Wenn es um den persönlichen Gedanken geht, für uns als Kirche, oder was fordert mich heraus? Und das, was ihr geteilt habt, das wollen wir weiter erleben miteinander. Es ist nicht etwas, was ihr jetzt aufgeschrieben habt, einfach für heute. Der Ruf von Jesus ist immer noch derselbe. Es geht darum, ob du dein Boot oder deine Netze liegen lässt. Es geht um mehr. Es geht darum, ob ich ihm mein Herz gebe und ihm vertraue. Darum geht es. Amen.